predigen zu dürfen. Schön, es fühlt sich schon ein bisschen heimisch an. Dreimal, du hast alle Predigten anscheinend mitbekommen. Schuhe, Schafe und heute der breite und der schmale Weg. Bin gespannt, ob du das Bild danach im Keller suchst und dir aber wieder ins Wohnzimmer hängst. Und sagst, endlich hat es mir jemand wieder gezeigt. In meinem Leben hat sich nicht viel verändert, ein bisschen was hat sich verändert. Ich bin seit letztem Jahr relativ aktiv als Trauerredner. Das geht lauter, ich kann näher. Also ich bin seit letztem Jahr relativ aktiv als Trauerredner unterwegs und muss sagen, das ist was, was mich echt stark berührt. Also viele säkulare Beerdigungen, wo auch vieles ohne Hoffnung stattfindet, das stellt einen schon nochmal schwer, ist immer noch zu leise, okay, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Das stellt einen schon schwer in Frage, zu merken, wie ich singe diese Lieder eben und dieser Lobpreis und ich merke, ja, Jesus ist der Sieger, da ist so viel Hoffnung drin. Und nächste Woche habe ich die nächste Beerdigung und ich weiß, dass ich nicht viel von Hoffnung sagen werde. Und es ist halt was, was mich echt stark berührt und verändert, auch in meinem Christsein. Mich nochmal stark hinterfragt, wie lebe ich eigentlich in meiner Bubble und wie viel teile ich diese Hoffnung? 100 Jahre Hoffnungsträger seid ihr für Heuchelheim. Ich habe vor 2 Jahren die erste Erzählpredigt dann bei euch gehalten. Das war mit den Schuhen. Jetzt habe ich eine Predigt mitgebracht, wieder eine Erzählpredigt. Das ist eigentlich der Auftakt zu einer Predigtreihe. Und eben habe ich gedacht, diese Predigtreihe, die ich schon angefangen habe zu schreiben, hat 7 Predigten. Das heißt, wenn ihr es komplett hören wollt, müsst ihr mich noch 7 Jahre am Stück einladen. Dann erlebt ihr auch, wie ich langsam altere. Gut, ich würde noch beten und dann euch mit hineinnehmen in eine Predigt zum breiten und zum schmalen Weg. Eine Erzählpredigt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wie der Einstieg ist und wie diese Predigt dann vonstatten geht. Gott, ich danke dir von Herzen für diese Hoffnungsträgergemeinde hier in Heuchelheim. Ich danke dir, dass wir Ostern feiern dürfen, nächste Woche. Gott, ich bitte dich, dass wir diese Hoffnung hinaustragen in eine Welt, wo so manchmal wenig Hoffnung ist oder so viel Angst und so viel Fragen. Gott, lass uns wirklich Hoffnungsträger und Boten sein von deiner guten Nachricht. Wirke du durch deinen Geist jetzt, durch deinen Heiligen Geist im Reden und im Hören. Amen. Jetzt hoffe ich, dass ich dicht genug am Mikro bin und jeder wirklich alles mitbekommt. Hier wird noch, okay. Wie findest du den ersten Entwurf? Raunte Charlotte und trat einen Schritt zurück. Versonnen blickte ihr Sohn Adolf, der nicht weit von ihr entfernt stand, auf die Staffelei und studierte die Skizze seiner Mutter. »Da hast du wirklich ein tolles Bild gestaltet«, sagte er mit einem würdevollen Unterton und betrachtete intensiv die 2 Wege, die seine Mutter dort kunstvoll gestaltet hatte. »Mir gefällt sehr, wie du dich von anderen Bildern zu diesem Thema abhebst. Es ist eine ganz neue Herangehensweise, um die Menschen wach zu rütteln.« Charlotte Reilen streifte ihren dunklen Rock glatt und schenkte ihrem Sohn ein zaghaftes Lächeln. Wachrütteln. Ja, das wollte sie, dachte sie und ging langsamen Schrittes zum Fenster und blickte hinaus. Draußen vor der Tür gingen die Menschen teils hektisch und meist betrübt durch die Straßen. Vielen sah man den Schmerz des Lebens und die Leiden der Zeit an. 1 Jahr war es nun her, dass die Württemberger im Deutschen Krieg eine empfindliche Niederlage gegen die Preußen erlitten hatten. Doch der Tod und die Endlichkeit des Lebens war noch viel dichter an Charlotte herangerückt. Ihr Mann hatte im Jahr der Niederlage gegen die Preußen einen Schlaganfall erlitten und war 1870 an dessen Folgen gestorben. »Weißt du, Adolf, die Menschen müssen doch irgendwie wachgerüttelt werden. Sie müssen doch verstehen, dass es einen Gott gibt. Die Menschen da draußen, sie müssen Buße tun. Sie müssen doch irgendwie verstehen, was Sünde im Leben eines Menschen anrichtet. Sie müssen doch sehen, dass es eine ewige Verlorenheit gibt und dass Sünde den Menschen zerstört. Adolf, denk doch nur an die vielen Bibelstellen, die es zu diesem Thema gibt. Gestern habe ich den ganzen 1. Johannesbrief studiert. Und selbst dieser Brief, der so viel von der Liebe Gottes spricht, sie atmet, er verheimlicht das Thema der Sünde nicht. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Nachdem Charlotte diese Verse gelesen hatte, fasste sie sich an ihr Bein und sprach ein kurzes Dankgebet zum Himmel. Gott war so gut zu ihr gewesen. Der Gott, den sie erlebt hatte, damals bei dem Heilungswunder, das an ihrem Knie geschehen war. Gott hatte in ihrem Leben Wunder geschenkt und sie aus vielen Nöten des Lebens gerettet und getröstet. Was für ein großartiger Gott, mit dem sie leben durfte. Und der großartige Gott hatte ihr auch noch die Sünden vergeben. Nachdenklich blickte Charlotte aus dem Fenster und je länger sie auf die Straßen blickte, wurde sie von tiefem Mitleid ergriffen. Es war ganz so, als ob sie in ihrem Innersten, ihren Eingeweiden berührt wurde. Zwischen Bettlern und Prostituierten rannten Kinder umher und ein reicher Kaufmann fuhr in einer Kutsche über die Straße. »Ich muss es in meinem Bild noch deutlicher zum Ausdruck bringen«, sagte sie und ging zielstrebig zur Staffelei. Zwei Wege waren auf dem Bild zu sehen und es waren aus ihrer Sicht die zwei Möglichkeiten zu leben. Entweder nach dem Maßstab Gottes oder nach den Maßstäben und dem Weg dieser Welt. Unterdessen hat ihr Sohn Adolf sich auf einem Sessel neben den Kamin gesetzt und eine Öllampe angezündet. Fasziniert las er in seiner Bibel die Passage aus Matthäus 7, die seine Mutter zu dem Bild der schmale und der breite Weg inspiriert hatte. Die goldene Regel aus Matthäus 7. Geht in das Reich Gottes durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind viele, die auf ihm einhergehen. Eng ist dagegen die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Mutter, sagte Adolf, als er den Bibeltext mehrmals gelesen hatte, Mutter, was ist für dich der schmale Weg, von dem die Bibel dort spricht? Charlotte hielt kurz inne und gab ihm eine Antwort mit ernstem Ton. Der schmale Weg, mein Sohn, das ist der Weg, den wir als Christen gehen sollen, nicht den Weg der Welt. Charlotte sagte diese Worte und währenddessen nahm sie einen Pinsel und malte den Eingang zum schmalen Weg noch enger. Denn er sollte so schmal sein, dass immer nur eine Person hindurchgehen konnte. Diesen schmalen Weg betritt jeder einzeln, um dann mit anderen diesen Weg zu gehen. Das wollte sie mit dem schmalen Weg und der engen Pforte ausdrücken. Kaum merklich schrieb sie mit feinem Pinsel ihre Theologie neben die Pforte. Denn alles, was sie malte, war doch durch Bibelverse und Passagen der Bibel untermauert. So sah sie es. Neben die enge Pforte und den schmalen Weg schrieb sie die Verse aus Markus 1, Vers 14 und Johannes 14, Vers 6. Markus 1, Vers 14, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr Sohn Adolf verstand, was seine Mutter damit ausdrücken wollte. Und auch wenn die Welt sich ständig änderte, dann blieb die Botschaft der Bibel doch die gleiche. Und die Welt um sie herum, die änderte sich. Die Zeiten waren im großen Wandel. Nichts blieb, wie es war. Die Agrargesellschaft verschwand und die industrielle Revolution veränderte alles. Doch egal, wie oft sich die Welt veränderte, der Mensch war eingeladen, sich den Worten der Bibel und der Herausforderung des Kreuzes zu stellen. Darin lag der Zugang zu einem neuen, zu einem veränderten Leben. Und diesen Weg betritt jeder einzeln, jeder alleine. Adolf stand auf und schritt langsam zu seiner Mutter. Intensiv betrachtete er das Bild auf der Staffelei. Er wusste, dass er seine Mutter nicht von dieser Version des Bildes abbringen konnte. Aber er wollte seine Gedanken mit ihr teilen. Bevor ich fortfahre, könnten wir vielleicht mal das Bild sehen. Das Bild vom schmalen und breiten Weg. Ich weiß nicht, ob es die Version ist, die du im Keller hast, die bald wieder bei euch im Wohnzimmer hängt. Deine Frau schüttelt, ich vermute, im Keller deiner Eltern. Er will es nicht aufhängen, vielleicht will es jemand anderes. Ja, kann sich nachher hier vertrauensvoll an ihn wenden. Das ist das Bild, über das ich heute predige. Das Bild, was die Grundlage hat aus Matthäus 7, das Ende der Bergpredigt, der schmale und der breite Weg. Und dieses Bild ist, ich frage mal so, wer von euch, also einer hat das Bild, wer von euch kennt das Bild? Ja, jetzt verrate ich euch was. Ich kenne es auch und weil ich es kenne und weil ich merke, wie stark es eure Gemeinde, euer Leben und mein Leben geprägt hat, habe ich angefangen, über dieses Bild nachzudenken und darüber eine Predigt geschrieben. Und es ist eine Predigtreihe mit insgesamt 7 Predigten nachher. Wie gesagt, da bin ich 51, wenn ich das letzte Mal hier bin und die Predigtreihe dann abgeschlossen ist. Aber ich möchte uns einladen, halt über dieses Bild nachzudenken, über die Stelle aus Matthäus 7 und uns fragen, was bedeutet denn die zwei Wege? Denn es steht ja in der Bibel. Schätzt mal, wie oft wurde das Bild verkauft? Millionenfach? Andere Schätzungen? Pietistenkenner unter uns? Also über 100.000 Mal. Also über 100.000 Mal wurde dieses Bild verkauft. Es hat intensiv, es hat existenziell den Pietismus und das Christentum in Deutschland mitgeprägt. Es gibt verschiedene Versionen davon aus Holland, es gibt deutsche Versionen. Ich weiß nicht genau 100%, ich habe das ausgewählt, als ich im Internet gesucht habe, weil ich es einfach schön fand für hier. Also in der Recherche habe ich herausgefunden, dass eigentlich wirklich auf dem Original auch verschiedene Bibelstellen sind, um die Theologie zu untermauern. Also es ist wirklich so, dass man gesagt hat, okay, ich will nicht ein Bild malen, ich will eine Theologie darstellen. Und das ist die Theologie 1870, 69, die da war, die geprägt hat. Ich nehme uns weiter mit hinein, denn wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht und darüber eine Predigt geschrieben und eine Predigtreihe, weil ich eigentlich es schade finde, wie es sich gestaltet hat. Mama, seitdem du an dem Bild arbeitest, habe ich mehrmals die Bergpredigt gelesen. Mama, und ich muss sagen, ich würde den schmalen Weg anders platzieren. Du malst ihn falsch. Charlotte mochte es nicht, wenn ihr Sohn sie kritisierte, aber sie wollte dennoch hören, was er zu sagen hatte. Mama, es stimmt ja, der Weg ist schmal und ihn finden wenige, aber ich glaube nicht, dass der Weg so sein sollte. Der Weg, er sollte irgendwie mitten durch die Welt gehen und nicht parallel davon. Und Mama, du malst den Graben zwischen den zwei Welten immer größer. Es wird eine immer größere Distanz zwischen den zwei Welten. Zwischen der Welt des Glaubens und der Gemeinde und zwischen der Welt da draußen. Gemeinsam standen Mutter und Sohn vor der Staffelei in dem Bauernhaus in der Nähe von Stuttgart und Charlotte dachte über die Worte ihres Sohnes nach. Wer ihr Bild lange betrachtete, dem musste dieser Graben auffallen. Und sie hatte ihn ja bewusst gewählt, um zu zeigen, dass es einen doppelten Ausgang im Leben gab. Ein Weg in dieser Welt führt zu Gott und ein Weg führt in die ewige Verlorenheit, in die Verdammnis. Charlotte wollte einer immer gottloseren Welt etwas entgegenhalten. Sie wollte sie wachrütteln. Sie wollte die Christen ermahnen, sich nicht der Welt gleichzustellen. Denn der Weg der Welt, er führt doch in die Hölle. Ihr Sohn wusste, dass er dieses Thema mit seiner Mutter nicht diskutieren konnte. Aber er sah es nicht so schwarz-weiß wie sie. Und er dachte sich, sie maß sich etwas an, was ihr nicht zusteht. Auch er hatte die Bibel gelesen und es stimmt. Ja, es stimmt. Die Bibel, sie spricht von einem doppelten Ausgang. Unmissverständlich spricht sie von einem Weltgericht. Aber es findet sich doch hauptsächlich in den synoptischen Evangelien und der Offenbarung. Und hatten die Kirchenväter damals im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht festgehalten, dass Gott der Richter ist und nicht wir? Ist das nicht viel mehr zu betonen in der Bibel, dass Gott der Richter ist und nicht wir? Die Bibel betont das Weltgericht. Sie spricht davon, aber viel stärker betont sie, dass Gott derjenige ist, der am Ende das Recht spricht, das Recht spricht. Doch im Umfeld der Gemeinde von damals und der Christenheit damals war es ein Merkmal des Glaubens zu betonen, ihr da draußen, wir hier drin, wir bei Gott, ihr in der Verlorenheit. Ja, Sohn Adolf konnte nicht anders, er wollte seine Gedanken mit seiner Mutter teilen. Wenn du diesen Weg, dieses Bild so zeichnest und es sich nachher tatsächlich verkauft und vielleicht auch oft verkauft, dann schürst du damit Ängste. Du schürst Ängste und es entsteht mit diesem Bild, wie du es malst, eine christliche Parallelwelt. Vielleicht in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz eine christliche Parallelwelt. Ich habe die Bergpredigt gelesen, Mama. Ihr, wir, du und ich. Wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt und keine Parallelwelt. Das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und wenn das so sein soll, dann muss der Weg der Christen mitten durch die Welt gehen. Mitten durch. Charlotte betrachtete das Bild und sie kämpfte mit sich. Aber sie wollte dieses Bild so lassen. Sie hatte ihren Stolz. Das Bild sollte wachrütteln und klar aufzeigen, dass es eben verschiedene Wege gibt, zu leben. Du magst dir recht haben und vielleicht wäre es gut, verschiedene Bilder zu haben, aber ich will Dinge aufzeigen und wachrütteln, klare Kante zeigen. Je länger ihr Sohn das Bild betrachtete, stand er mit schütteltem Kopf daneben. Mama, diese Parallelwelt, davon lese ich nichts in der Bergpredigt. Und das, was du malst, soll den Abschluss der Bergpredigt darstellen. In der Bergpredigt geht es um Gelassenheit, um Zielgerichtetheit. Es geht um Reich Gottes in der Welt. Es geht um Selbstaufgabe und Hingabe. Es geht um eine veränderte Sicht der Welt, aber nicht um eine Parallelwelt. Soweit möchte ich uns mal mit hineinnehmen in einen Dialog, der wahrscheinlich so nie stattgefunden hat. Vermutlich. Sie hatte einen Sohn, der hieß Adolf, das stimmt. Und sie hat dieses Bild gemalt, die Charlotte, das stimmt. Aber ich glaube, weiß nicht, ob sie kritisiert wurde. Charlotte Reilen, geboren am 22. März 1805, starb am 21. Januar 1868. Das Bild wurde ein Jahr vor ihrem Tod veröffentlicht. 1867. In einer Zeit, wo sich alles dramatisch veränderte, fragte sie sich, wie können wir das Christentum leben? Wie sollen wir das Christentum leben? Wie können wir in den Veränderungen am Christentum standhalten? Das war ihr wichtig. Für sie war die Frage, was bedeutet es, Christ zu sein? Was bedeutet es, Christ zu sein? Und wie gehen wir als Christen durch diese Welt? Darum ging es ihr in diesem Bild. Meine Frau und ich haben ein Jahr in Kanada gelebt, haben da soziale Straßenarbeit gemacht und haben an Obdachlose Brötchen rausgegeben und in der Kleiderkammer gearbeitet. Und da gab es die Hatterer. Kennt das jemand? Die Hatterider? Da hält genickt. Das ist so eine Parallelwelt, die sich wirklich gebildet hat. Oder die Amish. Ich habe mir vor einiger Zeit mal eine Doku bei Arte über die Amish People angeschaut. Die haben ein unglaublich hohes Bibelwissen, haben einen tiefen Glauben, aber sie leben wirklich eine Parallelwelt, getrennt vom Rest der Gesellschaft. Was bedeutet es also, Christ zu sein? Es ist das Ende der Bergpredigt und ich mache euch Mut. Also es ist eine Themenpredigt, Textpredigt, so eine Mischung aus allem, homiletisch nicht ganz sauber gearbeitet. Aber ich mache euch Mut, wirklich vielleicht heute an diesem regnerischen Tag die Bergpredigt zu lesen und euch zu fragen, was bedeutet diese goldene Regel in Matthäus 7 ganz am Ende? Was bedeutet es denn jetzt? Hat dieser Christian Geist mit seiner Predigt recht gehabt? Wie sehe ich das als einzelner Christ? Wie sehen wir das als Gemeinde? Dich hat das Bild geprägt und mich hat das Bild auch geprägt. Deswegen hat es mich so gepackt irgendwann, wo ich gedacht habe, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin aufgewachsen mit folgenden Sätzen. Mal gucken, wer sie beenden kann. Das Bein, das sich zum Tanze dreht.
Jawohl.
Das Bein, das sich zum Tanze dreht, das wird im Himmel abgesägt. Ja, sonntags gehen wir nicht Fußball spielen, sonntags gehst du in die Stunde. Ja, da sitzt du hier. Auch wenn deine Freunde alle Fußball spielen gehen. Wir leben hier. In den 70er Jahren hatte ich lange Haare. Nee, bin ich geboren. In den 90er Jahren hatte ich lange Haare, hat sich mein Opa tierisch drüber aufgeregt. Ja, lange Haare tragen Hippies, ordentliche Christen haben einen ordentlichen Haarschnitt. Ja. Es war so, das Christentum wurde definiert, ganz stark definiert über gewisse Arten, wie man zu leben hat, wo man hingeht und wie man sich abgrenzt. Das war eine ganz starke Prägung. Auch diese Prägung der Hölle habe ich in den 80er Jahren noch ganz stark wahrgenommen, 90er Jahre. Ganz stark, die christlichen Büchertische waren ganz voll davon. Auch es war eine Zeit, wo das auch noch sehr intensiv war. Vielleicht ist es heute zu wenig, kann man in Frage stellen, aber es hat irgendwie, war es so eine Zeit. Aber was ist das Christentum? Wie hätte dieses Bild aussehen sollen? Und wie hätte es, wenn es vor 150 Jahren anders gemalt worden wäre, unseren Pietismus in Deutschland, unsere Gesellschaft anders geprägt? Was ist Christentum? Was ist der Glaube? Was tragen wir hinaus in diese Welt? Es ist nicht die Weltflucht, sondern Christentum ist die Hingabe an die Welt. Nicht die Weltflucht. Christentum bedeutet Hingabe an die Welt. Wir sind nicht die Suppe, wir sind das Salz. Es bedeutet Selbstaufgabe und Hingabe. Es bedeutet gelassen sein, weil wir an dieses Kreuz glauben, an diesen Jesus glauben, dem alle Wunder möglich sind und wir von ihm erzählen können. Darum geht's. Was ist es? Wenn wir durch diese Welt gehen, und ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt als Christ unterwegs bin, merke ich, ich wünsche mir viel mehr, dass wir diese Hoffnung wirklich in die Welt tragen. Wir gehen diesen Weg und wir haben eine ganz andere Weltsicht. Wenn du jetzt hier bist, bist zum ersten Mal da und bist eigentlich, hast noch keine Ahnung vom Glauben. Christen haben eine ganz andere Weltsicht als die Menschen, die nicht an Gott glauben. Sie glauben an eine Geschichte, sie glauben an einen Jesus, sie glauben an eine Schöpfung und ein Ende. Und diese Hoffnung, die tragen wir in die Welt. Und das ist der schmale Weg. Jesus sagt einmal, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Als ich dann über dieses Bild nachgedacht habe und habe dann so verschiedene Bibelstellen, habe ich gefragt, wie baust du das Ganze auf, dass die Menschen wirklich wachgerüttelt werden und wir uns wirklich fragen, wie leben wir ein Christentum, was der Bergpredigt entspricht und was so anders ist, so konfrontativ anders, dass Leute sich fragen, was glaubt der und wieso glaubt der? Jetzt habe ich gerade gesagt, Jesus hat einmal gesagt, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Wenn wir diesen rechten Weg gehen und nur in unserer christlichen Bubble sind, dann sind die Wölfe hier mitten unter uns. Ja, dann zerfleischen wir uns gegenseitig. Aber ich glaube, dass Jesus gemeint hat, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe, wenn wir diesen Weg gehen und merken, wow, damit ecken wir an. Weil wir die Menschen konfrontieren mit dem, wie wir leben. Urplötzlich zeigen wir eine andere Welt, sich zu leben. Den Sonntag heiligen vielleicht, ich will jetzt nicht wieder in irgendwelche Tugenden zurückfallen, ja, oder irgendwie, indem wir einfach sagen, ich glaube an Segen, ich glaube an Gott, der Wunder tut. Ich glaube an Auferstehung, Hoffnung. Und urplötzlich eckst du an, weil dein Weg mitten durch diese Welt geht und sie dich nicht komisch angucken und sagen, boah, ey, der Christ geht nicht in die Disco, hat keine langen Haare, ist völlig komisch, ja. Damit will ich nicht anecken. Ich ecke an mit dem, was ich glaube. Wenn ich die Bergpredigt lese und das glaube, was Jesus gesagt hat und das umsetze und versuche, das zu denken, zu leben und zu fühlen. Und das ist für mich eine große Herausforderung, genauso wie es für euch das ist. Weil es stellt alles auf den Kopf. Es stellt alles auf den Kopf. Es ist urplötzlich kein einfach, Christentum ist kein Add-on zum Leben, sondern es stellt alles auf den Kopf. Und dann gehst du mit dieser anderen Lebenssicht durch diese Welt. Und die Leute fragen, wow, wieso glaubst du das? Wieso denkst du das? Wieso bist du so? Und dann eckst du an. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht werden auch Leute eingeladen. Darum geht es bei diesem Bild. Und deswegen ist es eigentlich schade, dass dieses Bild, obwohl die Charlotte es nicht böse gemeint hat, sich über 100.000 Mal verkauft hat. Ist es schade, weil es wirklich in unserem Land, Österreich, Schweiz, im Pietismus, ganz viel dazu beigetragen hat, dass wir eine Parallelgesellschaft geworden sind. In manchen Punkten vielleicht auch nicht. Ich wünsche mir, dass wir als Jesus-Nachfolger bekannt sind, die wie dieser Jesus durch diese Welt gehen. Und Jesus ist nicht mit seinen Jüngern in die Wüste und hat eine kleine Gruppe gehabt, mit der er dann sozusagen da sein Ding gemacht hat. Jesus ist mitten durch die Welt gegangen. Und jetzt merke ich das, habe das eben gesagt mit dem Trauerredner. Ich merke das für mich ganz intensiv. Ich bin da mitten in der Welt und jedes Mal ganz an existenziellen Fragen. Wer bin ich? Woher komme ich? Und woran glaube ich? Ich wünsche uns das, dass wir vielleicht heute die Bergpredigt lesen und uns fragen, wie gehen wir unseren Weg? Jeder Einzelne und ihr als Gemeinde. Wie gehen wir diesen Weg? Wie ist Jesus diesen Weg gegangen? Wo ist er hingegangen? Und was bedeutet es dann, mit einer anderen Welt sich zu leben und das in die Welt hinauszutragen? Vielleicht auch ganz besonders an Ostern. Nächste Woche ist Ostern, das Herzstück unseres Glaubens. Vielleicht ist es ein Moment, wo wirklich Leute sich einladen lassen, in Gespräche kommen, wir das hinaustragen in unsere Welt und ihr nach Heuschelheim. Amen.